Seht ihr gut? Wer hat gute Augen von euch? Halt die Hand hoch. Oh, das sind ja niemand. Das sind ja schon mal zwei verschiedene Fragen. Viele haben keine guten Augen und sehen trotzdem gut, weil sie eine gute Brille haben. Und dann ist die Frage, gut sehen, das sind ja zwei verschiedene Kategorien. Nämlich, es gibt Leute, die sehen gut, wenn ich die Frage dort oben mit dem Baum, ist das Eichhörnchen oder Vogel? Dann sagt er, bist du blind, das ist eine alte Plastiktüte, die da im Baum hängt. Das sind gute Augen, die auf eine Entfernung scharf sehen können. Das sind aber nicht dieselben guten Augen von Leuten, die Veränderungen bemerken. Die auf den ersten Blick zu ihrer Frau sagen, du warst beim Friseur. Oder die in ein Zimmer kommen und sagen, da steht ein Buch auf dem Kopf im Regal. Die praktisch alles sehen, dazu muss man keine scharfen Augen haben, gute Dioptrien, wie das der Optiker sagt, sondern das ist eine Art der Aufmerksamkeit, dass man Dinge wahrnimmt, die andere übersehen oder nicht zur Kenntnis nehmen. Ich bin gespannt, wie wir hier rauskommen. Es sind hier im Raum, dieser Kirchenraum ist ein Suchbild. Ich habe 16 Dinge verändert, die verkehrt sind oder da nicht hingehören. Allerdings sind es nicht mehr 16, weil ein paar Leute haben so gute Augen, dass sie heute früh reingekommen sind und haben gesagt, was ist denn hier los? Und haben das aufgeräumt. Zum Beispiel war eine Zahl an der Liedertafel verkehrt rum, die ist inzwischen wieder richtig. Es sind also nicht mehr 16, aber es waren mal am Anfang 16 Sachen. Und wer also was entdeckt, wo sagt, das gehört nicht hierher, das stimmt nicht, das ist verkehrt, der geht da hin und zeigt da drauf und ich halte ihm das Mikrofon vor den Mund und er kann dann sagen, was ist jetzt mal sehen, ob wir die restlichen Dinge alle ausfindig machen. Also, wer was sieht, geht hin, aber wir müssen euch der Reihe nach dann dran nehmen. Genau, es steht auf der Kanzel eine Bierdose, Nummer 1, Bierdose auf der Kanzel. Okay.
Der Engel hat oben eine Schaufel in der Hand.
Genau, die wurde schon gestohlen, die hatte Maria geklaut. Also der Apostel Markus hat eine Schaufel. Dankeschön, kannst du jetzt auch weglassen. Okay, wer hat noch was gefunden?
Ich habe eine Schaufel gefunden.
Genau, eine Schneeschippe im Fensterbrett. Okay, so hoch steigt der Schnee dieses Jahr nicht mehr. Drei Hammer.
Der Schnicker haben eine Kaffeemaschine.
Genau. Haben die sich schon lange gewünscht, aber die ist noch nicht angeschlossen.
Ich habe einen Marienkäfer gefunden.
Wo?
Hier im Fischernetz.
Im Fischernetz, gehört da nicht hin, genau. So.
Ich habe irgendein komisches Kuscheltier gefunden.
Genau, die Apostel, die Evangelisten haben alle ein Tier und da wollte der Apostel Thomas auch eins haben. Ein Streifenhörnchen. Weiter geht's. Wiebke,
nochmal. Die 60 hier.
Am Adventskranz eine 60, noch sowas. Eh? 60 Jahre Advent.
Ich habe zwei Dinge gefunden. Erstens eine Klobürste in der Vase und dann die Klobürste und die Vase am Bücherregal.
Okay, also das gehört mal zu einem, ja?
Also ich habe ein Buch gefunden, der Koran.
Jawohl, Zwischen den Bibeln steht ein Koran. Niemand aufgefallen, ist ja kaum ein Unterschied. So, noch was? Wir haben noch nicht alles.
Ich habe ein Bild gefunden vom Weihnachtsmann.
Ja, der Weihnachtsmann hätte der Kirche eigentlich nichts verloren. Der war vorne an dem Altar transparent. Und ich war mir selber nicht sicher, ob man das machen darf. Und der hat sich so zusammengerollt dort, dass ich ihn abmachen musste. So, noch was? Du hast noch was?
Da vorne liegt ein Bademantel.
Na eben, da hat einer Platz besetzt. Und dabei ist der Platz immer frei hier vorne. Dankeschön, jawohl, ein Bademantel. Auf der ersten Bank.
Ich habe einen Rabe Socke gefunden am Weihnachtsbaum.
Genau. Ja, es fehlen noch. Noch was? Also, eins haben wir noch nicht gefunden, Apostel mit Schäubischen, das zweite auch nicht, der Rabe am Christbaum, der Weihnachtsmann am Stahlseil, die Kaffeemaschine an der Technik, der Bademantel der ersten Bank, Der Koran im Bibelregal, die Schneeschippe im Fensterbrett, das Hörnchen beim Apostel, die Klobürste in der Vase, der Marienkäfer im Fischernetz, die 60 am Adventskranz. 1, 2, 3 Sachen haben wir noch nicht gefunden und eine ist sogar ziemlich auffällig. Ja, also wenn das jemand noch im Laufe des Gottesdienstes bemerkt, kann er es bis zum Schluss mir noch sagen. Vielleicht haben wir am Ende die restlichen 3 Sachen auch noch gefunden. Jetzt haben wir eine zweite Übung zum Sehen. Ich bitte euch mal, dass jeder von euch jetzt seinen Nachbarn anschaut, einen Moment, und dann sagt, was ihm auffällt. Vom Äußeren her oder vom Gesichtsausdruck her. Sagt dem anderen, was euch gerade an ihm auffällt. Und dann sagt der andere, ob das stimmt, ob er das auch so sieht, und dann zurück. Also einige, ich sehe schon einige Gesichter, die sagen, wann ist denn das nur jetzt vorbei? Und andere sagen, hoffentlich bin ich noch nicht fertig, ich habe noch gar nicht richtig angefangen. Jetzt habe ich mal eine Frage, wer von euch fand das jetzt schön, dass er aufmerksam angeguckt wurde? Bitte mal die Hand hoch. Eine, zwei. Und wer fand das jetzt unangenehm, dass er beäugt wurde und der andere noch was gesagt hat? Okay, eine Person fand das angenehm, 3 fanden es unangenehm. Der Rest war der Meinung, wenn es der Pfarrer sagt, dann machen wir das und es wird ja auch wieder vorbeigehen. Ich denke, wir kennen das alle, das kann sehr schön sein, auch befreiend, wenn einmal jemand aufmerksam anguckt und was bemerkt. Bist du traurig? Hast du schlechte Laune? Oder du bist so fröhlich? Oder du hast eine neue Frisur? Ist immer ganz interessant, meine Frau ist immer sehr gespannt, wenn sie vom Friseur kommt, wie lange ich brauche, um das zu bemerken. Und ich bin sehr gespannt, wenn ich eine neue Brille habe, was ja selten vorkommt, wann sie das bemerkt. Ich glaube, ich gewinne meistens. Man möchte ja gern, dass man gesehen wird, von den Menschen jedenfalls, die einem wichtig sind. Aber es kann ja manchmal auch sehr unangenehm sein, dass man beobachtet wird, dass jemand einen allzu genau anschaut und einem auf den Kopf zusagt etwas, was man vielleicht nicht wollte, dass es unbedingt alle so gleich sehen. Ich wollte euch erzählen von einer jungen Frau, fast noch ein Mädchen oder eine jedenfalls sehr junge Frau, die Streit hatte mit ihrer Chefin. Das soll ja vorkommen. Allerdings war das damals nicht so, dass man, wenn man Streit hatte mit dem Chef, einfach kündigen konnte und sich einen neuen Job suchen, so wie das heute ganz problemlos möglich wäre, sondern diese junge Frau wohnte und arbeitete bei dieser Chefin, die gleichzeitig ihre Herrin war, weil sie eine Sklavin war und deswegen nicht einfach woanders arbeiten konnte. Sie gehörte als Eigentum der Herrin, so war das früher und ist leider heute auch an manchen Stellen der Welt noch so. Und sie war eines Tages sehr frech gewesen zu ihrer Herrin, hatte sich überlegen gefühlt, überheblich, dachte, sie ist in einer guten Position, sie kann sich was erlauben, sie hat ihren Herrn, den Chef, hinter sich. Deswegen hatte sie die große Klappe und behandelte ihre Chefin herablassend. So wie ja manchmal Leute denken, sie sind schlauer als ihr Chef und können ihn von oben herab belehren. Aber die Chefin ließ sich das natürlich nicht gefallen, sondern sie hat dieses junge Mädchen, Hagar hieß sie, heruntergeputzt vor allen, hat sie zur Schnecke gemacht, gedemütigt, hat ihr irgendwelche Dreckarbeiten aufgetragen, die sonst andere machen mussten und hat sie vor allen so richtig lächerlich gemacht und blamiert. Ich denke, viele können sich vorstellen, wie sich das anfühlt, haben das selber schon mal erlebt. Und das Schlimmste daran war vielleicht, dass der Chef, der Mann von ihrer Chefin, in den sie so ein bisschen verliebt war und dem sie volles Vertrauen geschenkt hat und den sie verehrt hat und wo sie dachte, das ist jemand, auf den ich mich immer verlassen kann, der stand einfach dabei, hat den Mund gehalten, hat zugeguckt und hat sich nicht gerührt und kein Wort gesagt. Und da war dieses junge Mädchen, die Hagar, so wütend und so enttäuscht und so beleidigt und hat sich so geschämt, dass sie gesagt hat, nur weg, weg, ich muss hier weg. Und da ist sie einfach abgehauen, obwohl sie es hätte gar nicht gedurft, weil sie ja Eigentum war, dieser Herrin, ist sie einfach abgehauen und weggerannt. Aus dem Dorf hätte ich beinahe gesagt, aber es war nicht mal ein Dorf, es war ein Zeltlager, weil diese Familie und dieses Haus in Zelten gelebt haben, weil sie Nomaden waren, weil sie immer mit ihren Schaf- und Ziegenherden weitergezogen sind von einer Weide, von einem Weideland zum nächsten. Also, sie wollte nur weg. Das Problem war, rings um das Lager war nur Steppe. Da gab es kein Haus, kein Dorf, keinen Baum, keinen Menschen, zu dem man hätte gehen können. Da war einfach nur nichts, Prärie. Und sie lief und lief und lief immer geradeaus. Sie wusste selber nicht, wohin. Immerhin fand sie dann irgendwann eine Quelle am Wegesrand. So eine kleine Pfütze, die von unten immer wieder gespeist wurde, immer wieder Wasser rausquoll und wo man trinken konnte. Und dort machte sie eine Pause, setzte sich hin, trank was von dem Wasser und dann kam die Verzweiflung so richtig, ich habe jetzt alles verdorben, ich habe alles verhauen in meinem Leben und die Angst. Wie wird das weitergehen? Was wird mit mir passieren? Werde ich hier umkommen in der Steppe? Wo soll ich hin? Soll ich wieder zurück? Aber das geht auf gar keinen Fall, die bringt mich ja um, meine Chefin. Das werde ich auch nie machen. Ich werde zu dieser dummen Gans, zu dieser Ziege nie wieder zurückgehen. Aber hier in der Steppe, da würde sie verdursten oder verhungern. Und oben sah man schon ganz, ganz hoch im Himmel die Geier kreisen und den Blick auf sie werfen. Dort sitzt der einsame Mensch, der weiß bestimmt nicht wohin, das ist mal für uns das nächste Abendbrot. Außer den Geiern wusste niemand, wo sie war. Niemand sah sie, wie sie dort einsam an dieser Quelle saß in der Steppe. Und sie wusste auch, mich will auch niemand mehr sehen. Die sind alle froh, wenn ich weg bin. Die hassen mich alle, die verachten mich. Ich habe es mir mit allen verdorben. Und keiner will etwas von mir wissen und keiner weiß was von mir. Aber da war sie im Irrtum. Einer wusste doch, wo sie war. Einer sah sie und einer achtete auf sie. Und das war Gott. Und Gott hat nicht bloß von Ferne geguckt, sondern hat eingegriffen. Er hat einen Boten geschickt. In der Übersetzung, in der Martin-Luther Übersetzung steht da Engel, aber das steht im Hebräischen nicht. Da gibt es nämlich das Wort Engel gar nicht. Gott schickt einen Boten. Vielleicht war es ein Wesen aus dem Himmel mit Flügeln, aber ich glaube es nicht mal. Es war irgendein fremder Mensch, ein fremder Mann, den sie nicht kannte. Der kommt gelaufen, sieht sie dort sitzen, schaut ihr ins Gesicht und fragt sie, wo kommst du her und wo willst du hin? Und dann erzählt ihm die Hagar von ihrem ganzen Ärger und von ihrem ganzen Frust und von diesem Streit und von ihrer Angst und von ihrer Ratlosigkeit. Und dieser Fremde, der ein Bote Gottes ist, ohne dass das Hagar vielleicht im ersten Moment weiß, da hört ihr zu, da nimmt sie wahr und dann sagt er ihr die Wahrheit. Nicht das, was ich vielleicht jetzt hören will, aber das, was die Wahrheit ist. Er sagt nämlich, Hagar, du musst zurückgehen. Es gibt keinen anderen Weg. Geh zurück zu deiner Herrin, bitte um Entschuldigung und ordne dich dort wieder ein. Und dann sagt er auch noch was anderes. Nämlich, es bleibt nicht alles, wie es war, sondern Gott hat etwas mit dir vor. Gott hat etwas Gutes mit dir vor. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott braucht dich. Und er hat dir eine wunderbare Gabe gegeben. Du wirst nämlich einen Sohn zur Welt bringen. Dieser Sohn wird ein Dickkopf sein, genauso wie du. Aber Gott wird ihn segnen und bewahren und führen und wird etwas Großes, ein großes Volk aus ihm machen, mit dem Gott etwas vorhat.